Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr es hoffentlich heil und gesund in das Jahr 2020 geschafft habt. Dies ist Folge 41. Es geht wieder los. Heute ist Freitag, der 17.01.2020. Die 20er Jahre haben begonnen. Die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, die waren politisch extrem aufregend. Ich bin sehr gespannt, wie die 20er in diesem Jahrhundert werden. Aber gemeinsam kommen wir da schon irgendwie durch. Herzlichen Dank für die Treue im letzten Jahr und das Zuhören und die Rückmeldung. Und vor allen Dingen auch danke für die unterschiedlichen Nachrichten und Kommentare zu dem Podcast, bei dem ich jetzt zu Gast war, wo es um die Frage nach ostdeutscher Identität ging. Das war ganz spannend. Der wird wahrscheinlich im März veröffentlicht. Sobald dieses Projekt der Studierenden der TU Dresden öffentlich ist, werde ich euch darauf hinweisen, dass da gibt es auch Interviews mit anderen viel, viel, viel interessanteren Menschen als mir. Ein tolles Projekt, tolle Menschen. Ich bin gespannt, wie das wird. Aber jetzt zur heutigen Sendung. Ich sitze hier in einem voll verglasten Wintergarten, der denkmalschutzkonform an eine sehr, sehr schöne Jugendstilvilla angeflanscht worden ist. In der Radeberger Vorstadt. Ich bin im sogenannten liberalen Haus oder jetzt im Wintergarten des liberalen Hauses. Hier sitzen verschiedene Einrichtungen. Hier sind Büros von Bundestagsabgeordneten der FDP, von Landtagsabgeordneten momentan leider nicht. Aber von hier ist die Zentrale der außerparlamentarischen Opposition der liberalen Kräfte im Freistaat Sachsen. Und wir setzen die Reihe fort im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern, Vorsitzenden, Sprecherinnen der jugendpolitischen Organisationen im Freistaat. Und heute geht es um die Julias, die jungen Liberalen. Und wofür das A steht, das wird der Mensch mir gleich erklären können, mit dem ich spreche. Aber vorher noch einen kleinen Rant. Bisher nicht geantwortet auf die Anfrage hat die Junge Union und die Junge Alternative. Ich will die jetzt auf gar keinen Fall zusammen in einen Topf hauen. Bei der Jungen Union ließ sich heute aufklären, dass da irgendwie der Server nicht funktioniert hat. Aber bei der Jungen Alternative ist Schweigen wahrscheinlich das Mittel der Wahl. Schade eigentlich. Nun ja, jetzt aber zu meinem Gast, den ich heute in der Sendung habe, und auf das Gespräch freue ich mich sehr. Los geht's! Dinge, die Sie noch nicht über Haibui gewusst haben. Seine Eltern betreiben den wohl berühmtesten Lebensmittelladen in der Dresdner Neustadt. Haibui ist der erste aus seiner Familie, der studiert hat, und zwar Wirtschaftswissenschaften, wie sich das für jemanden vielleicht bei den jungen Liberalen gehört. Mal sehen, was er gleich dazu sagt. In seiner Freizeit spielt er Fußball und Rugby. Er schaut leidenschaftlich gerne Bollywood-Filme. Er erschreckt sich ständig, auch bei offensichtlichen Jumpscares. Und richtig entspannen kann Haibui, wenn
er im Garten seiner Eltern Rosen fliegen kann.
Und total ausflippen kann er, wenn
er alte Anime-Intros schief mitsingen kann.
Und heute ist er in der 41. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Herzlich willkommen, Haibui, hallo.
Vielen Dank.
Wie geht's?
Sehr gut. Angenehmes Wetter für den Winter, doch sehr mild.
Das stimmt. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Haibui, wie verstehst du diesen Begriff?
Es ist schwierig. Also es gibt ja nicht die ein Sachsen, also zumindest aus junger Ebene. Ich empfinde mich nicht als Sachse, als Deutscher, als Chemnitzer, als Dresdner und vor allem als Europäer. Und das geht vor allem in meinem Umfeld viele so. Sächsische Identität ist ja sowieso eine schwierige Sache. Aber wenn man, sobald man die Landesgrenzen nach außen hin verlässt, dann fühlt man sich doch sehr schnell als Sachsen, weil man darauf hingewiesen wird. Also da kommen oft mal Nachfragen, wie, du bist in Dresden geboren, wie ist das denn, wurdest du schon gejagt?
Okay, ja.
Oder Chemnitz, bist du da heil rausgekommen? Das ist halt, da wird man eher in den anderen Bundesländern darauf angesprochen, dass man Sachse ist. Mhm. Ansonsten haben wir aus politischer Sicht doch schwierige Verhältnisse. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht nur ein sächsisch-spezifisches Problem oder Phänomen, sondern allgemein in Ostdeutschland, aber teilweise auch in westdeutschen Regionen hast du ja auch diese politische Spaltung zwischen Extremen. Und ich glaube, das ist vor allem auch der heutigen Kommunikationsart geschuldet. Mhm. Also wenn man anschaut, wer heute mediale Reichweite bekommt, sind oftmals diejenigen, die die krasseste Position beziehen, die am lautesten schreien oder die auf den sozialen Medien einfach das Populistischste raushauen. Sei es wirklich von links, von rechts.
Empörung klickt sich gut.
Genau, das klassische Clickbaiting, das hat ja die Wirtschaft davon für sich entdeckt und die Politik entdeckt das auch für sich selber. Und da ist es halt, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr schwierig geworden. Und das begründet, glaube ich, auch ein bisschen so die sächsischen Verhältnisse, wenn man das
Eine Gemengelage aus Entwicklung. Okay. Ich habe es gerade anmoderiert. Du bist Vorsitzender der Julia Sachsen. Wer bitte seid ihr? Und warum heißt ihr Julia?
Genau, wir sind die Jungliberalen, die Jungliberale Aktion Sachsen. Sind der Jugendverband der FDP. Und genau, was du schon angekündigt hast, das A ist was Besonderes bei uns. Wir sind ja auf Bundesebene heißen wir Julis, die jungen Liberalen. In Sachsen, das hat historische Gründe. Denn uns gab es seit 1989, wir waren der erste freie Jugendverband in der DDR.
Also noch vor Ende der DDR gegründet?
Genau, noch vor Ende der DDR gegründet. Wir haben ja dieses Jahr 2020 sogar 30-jähriges Jubiläum des Landesverbandes. Letztes Jahr im November 30 Jahre Julia Dresden. Das war die erste Keimzelle im Osten mit, neben Jena, Weimar, Berlin, wo sich dann zum gemeinsamen Kongress dann vereinigt haben, später zu den Jungliberalen. Und am Anfang in den ersten Jahren, hießen die ostdeutschen Landesverbände alle Jungliberale Aktion. Das Aktion hatte damals den Hintergrund, dass man was bewegen wollte. Es war ja so ein Freiheitsgedanke der jungen.
Aufbruch, jetzt geht's los.
Es war ein Gedanke der damaligen Jugend, nicht in der FDJ organisiert sein zu müssen, frei denken zu können, jetzt diese Aufbruchsstimmung in der Wendezeit mitzunehmen. Und da wollte man Aktion haben, also wirklich Bewegung in einem doch sehr starren System. Und wir sind als Sächsischer Landesverband noch die einzigen, die so heißen. Die anderen ostdeutschen Landesverbände haben sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten wieder umbenannt, in junge Liberale angepasst an den Bundesverband. Das ist noch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal bei uns in Sachsen.
Da sind sie wieder, ne? Die sächsischen Verhältnisse. Wir brauchen schon auch ein bisschen einen besonderen Weg. Oder ist das aus Tradition? Oder?
Ja, also wir hatten, wann war denn das? Ich glaube, vor knapp zwei Jahren gab es auch diesen Umbenennungsantrag in junge Liberale Sachsen. Da gab es wieder heiße Debatten. Da hast du halt aus Traditionsbewusstsein her, weil man doch noch eine Geschichte erzählen kann und die Identität für sich bewahren möchte. Und ich glaube, das tut auch uns ganz gut. Wir haben trotzdem dieselben politischen Inhalte wie die anderen Landesverbände, wie der Bundesverband. Sind jetzt nicht so der Freidreherverband, der da komplett querschießt. Also nicht immer. Aber nochmal so gerade die Geschichte ist besser zu erzählen, wenn wir sagen, ja, erster freier Jugendverband in Ostdeutschland, in der DDR, ist, glaube ich, doch ganz nett.
Ja, was heißt ganz nett? Das ist ja tatsächlich was, worauf man im besten Sinne stolz sein darf, ne? Oder stolz sein kann. Ja, und was macht ihr dann jetzt als Julia? Also,
Ja, wir sind ein politischer Jugendverband. Also, wir wollen Politik gestalten, wir wollen Ideen entwickeln, wir wollen mit unserer Mitgliedschaft Positionen beziehen, das auch in die FDP reintragen, in die Gesellschaft reintragen und so gestalten unsere Zukunft. Das ist ja die Aufgabe eines Jugendverbandes.
Auf eurer Seite, wenn man sich die anschaut, die Seite, selbstverständlich findet ihr die auch in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, da finde ich eine Selbstbeschreibung, ich zitiere, wir veranstalten viele Aktionen, Seminare und machen natürlich auch Wahlkampf für die liberale Sache. Der Spaß kommt dabei nie zu kurz. Ich frag mal, wie versteht ihr Spaß?
Also Spaß für uns, für mich heißt, dass man gerne Zeit miteinander verbringt, dass man vor allem auch gemeinsam lachen kann. Das ist Spaß. Und das soll halt bei einem politischen Jugendverband nicht zu kurz kommen. Wir haben natürlich harte Debatten über Positionen. Wir debattieren über Legalisierung von Cannabis, über...
Oh, und?
Ja, wir sind ja klar dafür. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter und wollen die Entkriminalisierung von allen Drogen haben. Also wir haben harte Debatten, inhaltliche Debatten, auch über schwierige Themenkomplexe wie Finanztransaktionssteuer oder die Flattax. Und das ist manchmal doch sehr trocken und wollen das immer verbinden mit einem sozialen Aspekt, weil wir sind immer noch ein Verein, wollen ein Vereinsleben haben. Also das nette Beisammensein, auch nachdem man sich vielleicht auf dem Podium gegenseitig zerfleischt hat, gegenseitig seine Anträge malig geredet hat, aber trotzdem danach noch ein Bier trinken kann oder ein Glas Wein oder eine Spezi. Da versuchen wir das halt mit verschiedenen Veranstaltungen einfach zu verbinden. Also machen zum Beispiel.
Also hart in der Sache, aber doch sehr beziehungsorientiert im Miteinander.
Genau, das ist das A und O, gerade als relativ kleiner Jugendverband. Da ist es ja eine Bereicherung, wenn man viele Meinungen hat und dass man sich immer noch in die Augen sehen kann nach einer langen Diskussion. Und da haben wir zum Beispiel Veranstaltungsformate wie eine regelmäßige Bootstour hier auf der Elbe, dass man von Pirna hier runter bis in die Johannstadt runter schippert mit einem Gummiboot. Und nebenbei reden wir über Hochwasserschutz oder Gewässerpflege, dass man so versucht, einen politischen Auftrag zu haben, so die politische Bildung voranzutreiben, auch gleichzeitig dann im Sommer schön paddeln kann und vielleicht den einen oder anderen ins Wasser stoßen, wenn die Elbe niedrig Wasser hat.
okay.
Und auch zum Beispiel haben wir vor einem Jahr einen Profi-E-Sportler eingeladen zu uns, der uns bei FIFA abzocken sollte oder abziehen sollte. Und er hat uns nebenbei halt erzählt, wieso die E-Sport-Szene aufgebaut ist, uns informiert, was die Probleme sind von E-Sports-Vereinen. Und da haben wir halt eine Position entwickelt, dass man gerne E-Sports als Sport anerkennen soll. Und das haben wir halt so nebenbei gemacht. Also der Profi zieht uns ab bei FIFA und wir debattieren drum, was die Vor- und Nachteile der Anerkennung ist.
Okay. Und in der Position seid ihr jetzt soweit zu sagen, E-Sports als reguläre Sportart anerkennen?
Genau, wir wollen da den E-Sport stärken.
Das würde jeden Schüler freuen.
Natürlich. Der Wunsch kam auch tatsächlich von unseren jüngeren Mitgliedern, dazu mal was zu machen, die da sehr affin sind. Und ich glaube, das hat uns doch sehr gut getan in der Debatte. Die FDP in der Bundestagsfraktion vertritt ja auch die ähnliche Position. Ich glaube, noch eine kontroverse Debatte ist es, ob es Olympia-reif sein soll. Da scheiden nun bei sich auch bei uns noch die Geister, ob das olympisch ist oder nicht. Aber auf solche Debatten lasst uns gerne ein.
Allein die Dopingkontrollen stelle ich mir spannend vor, wie das dann vonstatten gehen könnte. Was ich krass finde, ist, dass ihr für eure Positionen und Beschlüsse eurer Landesversammlung, heißt das bei euch so, bei den Jungliberalen?
Landeskongressen.
Bei den Landeskongressen, dankeschön, dass ihr ein eigenes Wiki dafür habt. Das heißt, alle Positionen und Beschlüsse, die je gefasst worden sind von den Jungliberalen, von der Jungliberalen Aktion, Entschuldigung, findet sich in einem eigenen Wiki. Das finde ich ziemlich fancy. Und wenn ich an andere jugendpolitische Organisationen denke und deren Websites, wo ich mich da durchklicke, da habe ich gedacht, das ist mal sehr innovativ, weil man auf einen Klick beziehungsweise mit Steuerung F auch gleich die gesamte Seite, alle Beschlüsse durchsuchen kann und entsprechende Informationen dazu findet. Also an der Stelle großes Lob, wer auch immer diese Idee hatte. Das ist echt, das finde ich mal einen innovativen Schritt, weil man da mit wenigen Klicks rauskriegen kann, wie ist denn die politische Position.
Ja, also unsere Mitgliedschaft ist ja generell sehr anspruchsvoll in der inhaltlichen Debatte. Jeder, der sich dazu entscheidet, bei den Jungliberalen einzutreten, hat auch einen Anspruch, gebildet zu werden, Positionen zu beziehen und zu debattieren. Das erlebe ich von den 14-Jährigen bis zu denen, die schon Mitte 20 erst zu uns stoßen. Die haben einen Anspruch. Das stellen sie halt auch auf den Kongressen mit vielen Anträgen. Das sind teilweise 15, 20 Anträge, die wir behandeln sollen an einem Wochenende, was sehr viel ist, weil man vielleicht für einen Antrag 2, 3, 4 Stunden debattiert. Änderungsanträge hier, Geschäftsordnung da, also die ganze politische Brandweite. Und natürlich will man das auch zusammenfassen, einmal für sich selber, dass man einen Überblick hat für die neuen Mitglieder, dass sie wissen, für was wir stehen, dass man auch schaut, eine Programmatik ist ja was Lebendes. Ich glaube, der letzte Eintrag war von dem 21. Landeskongress. Wir haben jetzt im März den 68. Landeskongress. Also das sind schon 20 Jahre her, der älteste Beschluss. Und da überprüfen wir auch, ist es noch aktuell oder kann man das erweitern?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch dann insofern hilfreich, als wenn es so lange her ist, dass man sagt, was haben wir eigentlich mal irgendwann beschlossen und gilt das noch? Ne? Sind wir noch gegen Faxgeräte zum Beispiel oder sowas? Das kann man ja dann nochmal gut nachgucken.
Genau, und deswegen haben wir einfach das Wiki eingeführt, um den Überblick zu behalten.
Okay. Wenn ich mich aber in dem Wiki ein bisschen umsehe und da habe ich mich so durchgeklickt und da habe ich zum Beispiel gefunden, dass es 17 Beschlüsse zur Abschaffung von irgendwas gibt in jüngerer Zeit. Also Abschaffung des Tanzverbots an stillen Feiertagen, Abschaffung des Buß- und Bettags, Abschaffung des Solis, Abschaffung der Agrarsubvention. Was treibt euch an? Warum wollt ihr so viele Sachen, die gesetzlich vor allen Dingen reguliert sind, abschaffen?
Hast du ja gerade gesagt, Regulierung.
Naja gut, Gesetze regeln halt Dinge, ne? Ja. Deswegen sprechen wir von Regulierung.
Genau.
Ja.
Wir haben halt ein gesellschaftliches Bild von einem Staat oder von einer Gesellschaft und sehen halt Dinge, wir wollen ja verändern. Man verändert Gesetze. Entweder man führt Gesetze herbei, um was zu regulieren, oder man will Gesetze abschaffen, um da mehr Freiheit zu generieren. Bestes Beispiel ist Buß- und Bettag. Wir zahlen als Sachsen als einzige 0,1 oder 0,2 Prozentpunkte Pflegeversicherung mehr, dafür einen Feiertag in der Woche haben, haben trotzdem relativ wenig Feiertage im Vergleich zu den Bayern. Da kann man sagen, wollen wir sagen, okay, lass uns doch mal darüber debattieren, das Ding abzuschaffen. Wir wollen es komplett abschaffen. Ich weiß, die FDP Sachsen haben da das nicht so gesehen. Die wollen zumindest einen Volksentscheid zur Abschaffung haben, aber das ist auch schon mal ein Schritt. Und darüber wollen wir halt debattieren, über die Sinnhaftigkeit von Sachen. Mhm. Generell ist das auch ein weiterer Schritt, ja auch sagen, wir sind im säkulären Staat. Kirche und Staat soll eigentlich voneinander getrennt sein.
Sind sie ja.
Ja, deswegen haben wir Buß- und Bettag. Oder das Tanzverbot an christlichen Feiertagen.
Naja, Moment, nee. Ja, natürlich. Also Staat und Kirche, okay, das ist jetzt ein bisschen, ne, der Liberale und der Typ, der für die Kirche arbeitet. Aber formal sind wir, es ist kein laizistischer Staat, aber Staat und Kirche sind auch voneinander getrennt. Dass wir sowas wie christliche Feiertage haben, ja, okay, zugestanden. Aber die kann man ja per, wenn man das möchte, mit Anträgen und Gesetzesänderungen abschaffen.
Genau.
Oder umprägen.
Genau, das ist unsere Motivation.
Euer Ding.
Genau, dass man halt, also wir wollen natürlich die Säkularisierung weiter vorantreiben. Der laizistische Staat ist für mich schon ein attraktives System da weitergehend, und das jetzt zum Buß- und Bettag in Sachsen. So, Lisa, das haben wir jetzt, ist auch so weit durch. Die FDP vertritt das ja ganz stark. Ist ja jetzt für eine gewisse Einkommensschicht abgeschafft. Weitergehen wollen wir natürlich die komplette Abschaffung. Aber das ist halt, so gestaltet man ja Politik. Das ist unser Anspruch, was zu machen. Mhm. Und regulierende Systeme wollen wir nur uns so weit regulieren lassen, wo es auch sinnhaftig ist, in unseren Augen.
Okay. Wo würden die jungen Liberalen sagen, ist Regulierung sinnvoll?
Naja, da kommt es ja schon, wie man Liberalität versteht, zu dem Gedanken. Wir wollen jetzt keinen Minimalstaat oder die absolute freie Marktwirtschaft, sondern wir brauchen Regeln, die der Staat einen vorsetzt, der einen Gesellschaftskonsens hat, und darin sollen wir uns frei entfalten können. Die Regulierung auf den Einzelfall, darüber musst du diskutieren. Dafür sind wir ein Verband, um bestimmte Regulierungen zu debattieren, jedes Mal aufs Neue. Mhm. Buß- und Bettag, Tanzverbot, ob das noch sinnhaftig ist. Oder man kann es auch weiterführen, dass man an den Weihnachtsfeiertagen bestimmte Filme nicht öffentlich
zeigen darf.
Genau, das ist ja auch so eine Sache. Ist es sinnvoll? Und wir sehen das nicht sinnvoll an, und da wollen wir die Regulierung abschaffen. Mhm. Und deswegen also so eine allgemeine Leitlinie, wo ist Regulierung gut, wo ist schlecht, das ist schwierig zu definieren als Liberale. Man macht das an der konkreten Sache fest, um da die Grenzen festzumachen.
Okay, also ich gehe trotzdem noch mal rein. Ne? Ich finde es, beim Tanzverbot habe ich tatsächlich keine Aktie drin, das interessiert mich überhaupt nicht, aber ich frage mich nur, was ist sozusagen an den sogenannten stillen Feiertagen schlimm, wenn man an den 362 Verbliebenen, ich glaube Buß- und Bettag und Karfreitag sind die zwei stillen Feiertage, die wir haben, wo es dieses sogenannte Tanzverbot gilt, wenn man an allen anderen Tagen im Jahr tanzen gehen könnte. Macht man ja auch nicht. Ne? So, also warum ist es wichtig, die stillen Feiertage abzuschaffen, beziehungsweise das Tanzverbot an den stillen Feiertagen abzuschaffen, wenn die Achtung vor diesem Tag und den Empfindungen, die bestimmte Menschen damit verknüpfen, dem entgegensteht, dass an allen anderen Tagen im Jahr ja getanzt werden kann.
Ja, das ist halt so eine Sache. Wir haben, unsere Gesellschaft ist geprägt von vielen Atheisten. Also die christliche Gemeinde ist ja doch eine Minderheit. Man sieht ja auch von Jahr zu Jahr.
Ja, in der Bundesrepublik noch knapp 50%, ne?
Ja, aber du siehst ja die Tendenz, dass immer mehr austreten aus der Kirche.
Das war, ja.
Also wir haben einen anderen gesellschaftlichen wir haben mittlerweile andere gesellschaftliche Entwicklungen. Gerade in Sachsen ist ja die Gemeinde der Christen noch recht klein. Und du sagst genau, es sind halt christliche Feiertage. Wir haben Religionsfreiheit hier, wir haben andere große Religionen, die werden nicht berücksichtigt mit einem eigenen Feiertag oder besonderen.
Moment, aber entschuldige, wenn du sagst, Christen sind in der Minderheit mit knapp 20% der Bevölkerung, und dann sagst, wir haben andere große Religionen hier. Es gibt kein religiöses Bekenntnis, was über 20% kommt, zum Beispiel im Freistaat, oder über knapp 50% in der Bundesrepublik. Oder?
Ja, aber wir wollen doch alle großen Religionen gleich behandeln. Also ich, ja. Religion ist für uns Privatsache, okay. Soll jeder machen, was er will. Er soll es aber nicht.
Ah, so rum wird ein Schuh draus, ja.
Genau. Okay. Und nach außen hin soll es diejenigen nicht treffen, die nicht religiös sind oder vielleicht einen anderen religiösen Hintergrund haben oder andere Vorstellungen. Und das ist halt, und wir wollen ja, nicht, okay. dass der Staat in die Privatheit oder in dass die Entscheidungsfreiheit des Menschen eingreift. Gerade nicht bei Tanzverbot. Natürlich kann man sagen, das sind ja nur 2 Tage. Das ist ja ein Argument für viele Sachen, wo man sagt, ja, das damit könnt ihr auch leben, das ist nur ein kleiner Einschritt.
Mhm. Aber die liberale Position wird deutlich. Ja, klar, verstehe ich.
Genau. Deswegen grundsätzlich. Also ich bin kein Freund von christlichen Feiertagen. Ich bin eher ein Freund davon, zu sagen, wir machen Feiertage auch von weltlicher Natur. Mhm. 17. Juni könnte ein Feiertag werden. Mhm. Ende des Zweiten Weltkrieges oder andere historische Gemeinsamkeiten, die wir als Nation über Jahre entwickelt haben.
3. Oktober und
genau.
Andere. Ja, okay.
Das wäre für mich viel attraktiver, zu sagen, wir wollen nicht, dass die Leute keinen frei mehr haben, sondern wir wollen halt andere gemeinsame Gedenktage haben, wo wir frei sein können. Frei haben können und nicht unbedingt auf christlicher Gegebenheit.
Also leuchtet mir ein, wobei ich natürlich, also, aber das ist vielleicht auch eine Frage der Biografie, bei Weihnachten und Ostern schon in eine Spannung gerate, ne? Also wie man die durch historische Sachen irgendwie ersetzt, die aus der Nation heraus entstanden sind, das würde mich schon interessieren. Aber Celavi, prinzipiell die liberale Position zu sagen, es darf nur reguliert werden, was zwingend erforderlich ist, Feiertage, zumal religiöse Feiertage, sind nichts, was zwingend erforderlich für die Gestaltung eines Miteinanders ist. So.
Genau, das ist unsere jungliberale Position dazu.
Mhm. Okay, cool. Oder zumindest nachvollziehbar. Wie würdest du denn prinzipiell sagen, was macht liberale Haltung oder liberale Politik aus? Du hast vorhin gesagt, die Frage nach, der Staat muss Gesetze machen, so wenig wie möglich, um dann persönlichen Entfaltungsraum zu geben. Ist das liberale Haltung oder was kommt dazu?
Das ist einmal liberale Politik. So stellen wir uns einen Staat vor. Liberalität ist ja nochmal eine Geisteshaltung. Also wenn man unsere Wahlergebnisse sich anschaut, sind nicht nur 4,7% der Sachsen liberal, sind deutlich mehr liberal. Mhm. Sie können es halt nur nicht in eine politische Richtung zuordnen. Liberalität ist eine Geisteshaltung einmal für mich. Also der Liberale ist per se optimistisch, also in die Zukunft blicken, sagt er nicht, oh scheiße, es wird alles schlechter oder gestern war es doch noch besser oder war mehr Lametta, sondern er ist optimistisch.
Ja.
Er ist freiheitsliebend, also er mag es nicht, bevormundet zu werden von irgendjemandem, sei es von der Mutter oder von der Freundin, aber auch nicht von der Regierung. Er ist selbstbestimmt, er möchte gerne selbst für sein Leben verantwortlich sein, er will leisten, er will aufsteigen, er will die Anerkennung dafür und nicht vor allem nicht gebremst werden unnötig. Mhm. Das ist für mich so eine liberale Geisteshaltung, die auch, ich bin davon überzeugt, deutlich mehr als 4,7% der Sachsen in sich haben. Wie das sich natürlich in die liberale Politik auswirkt, das ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Wir müssen das als Politiker oder als politische Organisation besser transportieren. Einmal der Staat reguliert in dem Maße, wo es sein muss, ist Schiedsrichter, aber es sollte nicht Akteur sein. Denn unsere Auffassung ist, dass staatliche Unternehmen niemals effizienter oder innovativer arbeiten als private. Einmal sieht es zumindest der Verwaltung. Also die Verwaltung, die deutsche Verwaltung ist nicht unbedingt die innovativste oder die schnellste im Vergleich zum Beispiel zu einem Management in einem Großkonzern. Wir sehen
aber
da halt,
die Deutsche Bahn zum Beispiel ist doch ein Großkonzern mit eigenem Management.
Ja, also wer sagt, die Bahn ist pünktlich, wenn sie innerhalb von 5 Minuten ankommt oder nicht später als 5 Minuten ankommt, dann sieht man da, wo viele Defizite her sind. Mhm. Wir wollen, dass staatliche Strukturen sollen fest sein, also Straßen, Autobahnen, Schienen sollten eigentlich staatlich sein.
Also Autobahn wird nicht privatisiert, öffentlicher Personennahverkehr.
Genau, also der Staat soll die Infrastruktur bereitstellen und dann die Wettbewerber auf den Markt zukommen lassen, weil die Bahn ist ja doch hat doch eine Monopolstellung. Mhm. Das haben wir ja zum Beispiel 2013 oder die Bundesregierung damals, die Schwarz-Gelbe, aufgelöst ein bisschen im Fernverkehr mit der Liberalisierung des Fernverkehrs. Jetzt haben wir überall Flixbusse oder generell andere Unternehmen, die mittlerweile aufgekauft wurden.
Es gibt auch ganz viel anderes Zeug, aber es gibt schon einen, das ist das größte Unternehmen. Ja.
Genau, und was hat es zur Folge gehabt? Fernreisen sind deutlich billiger geworden. Mhm. Die Bahn hatte bis dahin jedes Jahr Fahrkartpreiserhöhungen gehabt Und ausgerechnet dann, wo es dann, wo die Fernbusse auf den Markt kamen, nicht mehr. Mhm. Man ist jetzt deutlich serviceorientierter geworden. Man versucht pünktlicher da zu sein, billigere Preise anzubieten, um konkurrenzfähig gegenüber anderen Fortbewegungsmitteln zu haben. Und das ist doch das, was wir als Liberale wollen. Das kommt ja den Menschen zugute. Denn wenn man jetzt billiger nach Berlin, nach München, nach Dortmund reisen kann, dann ist es für die Fußballfans geil oder auch für generell Städtereisen, um einen größeren Austausch in der Bundesrepublik zu haben. Mhm. Und ich glaube, das zeigt es einfach an dem Beispiel Fernbusmarkt oder Fernverkehr ganz gut, dass Wettbewerb und private da ganz gut arbeiten können.
Ich bleibe mal bei dem Beispiel, was du gerade benannt hast. Das hat ja auch eine Schattenseite. Ne? Also zum Beispiel von dem großen grünen Busunternehmen weiß man, da packe ich auch nochmal die Quellen in die Shownotes, dass Flixbus insgesamt einen Bus besitzt und der steht bei denen auf dem Firmengelände und alles andere sind Sub- oder Sub-Sub-Unternehmer. Wenn ich mit dem Flixbus fahre, in der Regel ist es ein Bus, der zum Beispiel aus Tschechien kommt oder mit Fahrern aus Tschechien oder einem anderen europäischen Land. Also die Frage ist, diese Liberalisierung des Marktes ist für manche Menschen gut, aber andere zahlen die Rechnung.
Genau, und da muss der Staat eingreifen. Da sehen wir Regulierung richtig. Es darf der Fahrer nicht die Arbeitszeit überschreiten. Also er darf nicht die Lenkzeit überschreiten.
Das sollte ich niemandem unterstellen. Das habe ich.
Genau. Und da muss der Staat eingreifen. Also zu sagen, du bist dafür verantwortlich, dass die Busse ordentlich gewartet sind, dass die fahrfähig sind, dass deine Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden nach deutschen Standards, wenn sie in Deutschland fahren und arbeiten, und die Lenkzeiten einhalten, um die sicher zu gewähren. Und da ist die Aufgabe des Staates. Mhm. So profitiert sowohl der Konsument, aber auch dann die Mitarbeiter des Unternehmens. Wie das Geschäftsmodell dann ist, dass man das an Subunternehmer auslagert, das sieht man ja auch dann in anderen Branchen, dass möglichst kleinteilig man flexibler, effizienter arbeiten kann. Das ist aber Entscheidung des Marktes.
Ja, wobei ich glaube, die größte Kritik, die auch immer wieder der liberalen Position entgegengebracht wird, ist eben, dass der Markt es schon regeln wird und man aus einer Vielzahl von Geschichten auch sieht, dass der Markt reguliert, ja, sich selbst reguliert, aber zugunsten der Individuen. Und da würdest du jetzt sagen, oder wenn ich das richtig verstanden habe, da muss dann der Staat Regeln und Gesetze erlassen, um genau diese Ausbeuterei zum Beispiel zu verhindern.
Genau, also der Staat, zum Beispiel, dass sich keine Monopole bilden. Natürlich in der freien Marktwirtschaft sieht man, dass eine Monopolbildung zur Monopolbildung neigt. Das ist ja
Irgendwann ist einer der Größte und der kauft dann alle auf.
Genau, und da muss der Staat regulieren. Wir haben ja das Kartellrecht, das ab einer gewissen Marktmacht nicht mehr zugekauft werden kann oder die Zustimmung des Staates braucht. Dass wir als Liberale wollen ja einen freien Markt haben, wo auch der Markteintritt ohne große Hürden entsteht. Dass Wettbewerber sich dort schnell etablieren können, dass sie nicht erstmal verdrängt werden, also gar nicht die Möglichkeit haben, neues innovatives Angebot zu erreichen. Und da muss der Staat eingreifen, dass es möglich ist, in den Markt einzusteigen und vor allem nicht zu groß zu werden, zu lassen, die einzelnen Akteure.
Würdest du sagen, die FDP oder die Julias sind die Jugendorganisation und die Partei der Menschen, die mit hoher Leistungsorientierung am Start sind, die sagen, wir wollen was im Leben, wir wollen wo hinkommen, wir wollen wo ankommen, wir wollen?
Natürlich, wie hat das Christian Lindner jetzt zum Dreikönigstreffen gesagt, wir sind die Partei für die Leistungswilligen. Das heißt nicht, dass wir für diejenigen, die ein Unternehmer werden wollen oder Siemens, VW, Bosch, Porsche Manager, Vorstandsvorsitzender, sondern wir sind diejenigen, die vorankommen wollen. Wir sind für diejenigen, die aus ihrer Komfortzone oder aus ihrer aktuellen Situation aufgrund von Bildungsaufstieg oder von mehr Arbeit sich was aufbauen können. Und dafür sind wir. Dafür stehen wir als Jungliberale und auch, hoffe ich, auch die FDP.
Okay. Du hast vorhin gesagt, es gibt mehr als die 4,7% Menschen mit liberaler Haltung im Freistaat Sachsen. Die Landtagswahl 2019 hat die FDP aber ganz schön hart getroffen.
Ja,
da hat der Markt was reguliert, hä?
Ja, der Wähler hat es reguliert, das stimmt. Wir haben anscheinend nicht ein gutes Angebot gehabt oder das Angebot nicht richtig kommuniziert. Es war wirklich ein sehr, sehr bitterer Abend.
Du hast ja auch selbst kandidiert, ne? Im Wahlkreis in Chemnitz?
Genau, also ich habe da wirklich den ganzen Sommer, also ich war der Kandidat in Chemnitz, war auch auf Listenplatz 9, also alles so ab 7% wurde interessant für mich, aber ich habe ja für eine Sache gekämpft, wo ich sagen, ich bin damals eingetreten in der Partei, 2013, als die FDP aus dem Bundestag geflogen ist. Kurz danach ist die FDP auch aus dem Landtag geflogen und ich hatte ja den Anspruch gehabt, ich bin liberal, ich bin liberal erzogen worden. Die FDP hat das Potenzial, meine Interessen zu vertreten. Und um dieses Potenzial zu ermöglichen, muss ich aktiv sein, muss ich gestalten. Das ist ja mein Anspruch, irgendwo Mitglied zu werden, was zu machen. So habe ich jetzt in den letzten 6 Jahren, 7 Jahren Verantwortung übernehmen wollen auf verschiedenen Ebenen und habe die FDP mitgestalten wollen. Das müssen Historiker entscheiden.
Sehr schön, wenn man das über sein Leben sagen kann. Da streitet sich die Geschichtsschreibung noch, aber sie werden es schon festlegen.
Genau, und natürlich wollte ich dann auch diese 5, 6, 7 Jahre Mitgliedschaft und Arbeit krönend sehen, nach dem erfolgreichen Bundestagseinzug auch im Landtag die liberale Stimme zu haben. Und das hat einem doch sehr wehgetan. Wenn man sich aber die absoluten Zahlen anschaut, jetzt haben wir ja Menschen erreicht, bloß nicht proportional zu der Wahlbeteiligung, die gestiegen ist. Das hat dann sehr wehgetan. Unser Angebot wird angenommen, wurde besser angenommen als zur letzten Landtagswahl oder vorletzten Landtagswahl. Bloß hat einfach nicht gereicht, diese, ich glaube 100.000 Stimmen war das.
Die gefehlt haben.
Ja, die gefehlt haben. Haben einfach nicht gereicht. Und ja, ich glaube, 2 Wochen, 3 Wochen habe ich dann stark genagt dran, weil ich war selber 5 Wochen nicht nur in meinem Wahlkreis unterwegs, sondern in ganz Sachsen, habe die Sommertour der FDP geleitet. Wir sind da mit einem Bus und insgesamt 30 Jungliberalen oder generell jungen Menschen durchs Land gefahren, 6, 7 Tage die Woche, 2-mal am Tag verschiedene Städte, Stand aufgebaut, Wahlkampf gemacht, Flyer verteilt, mit Menschen geredet und das waren wirklich sehr intensive Zeiten, diese 5 Wochen. Am Ende war ich auch wirklich komplett fertig, war auch stolz auf die jungen Menschen. Und da hatten 15-Jährige dann für dich gekämpft, für die Liberalen. Und dann, das taten wir vor allem für die Unterstützer leid, die gerade neu dazugekommen sind im Landtagswahlkampf, wie wir gewonnen haben. Und dann doch das erste Erlebnis, wie ich dann mit einer Niederlage einsteigen musste in die Parteilaufbahn. Aber jetzt, wenn man sich die ganzen Wahlauswertungen, das haben wir dann im Nachgang sehr oft gemacht, in verschiedenen Kreisverbänden, auf Landesebene, woran es gescheitert ist. Das ist halt ein Sammelsurium von vielen Faktoren. Die gestiegene Wahlbeteiligung.
Da kann man sich ja auch immer entscheiden, ne? Was wären so deine, in deiner persönlichen Analyse, woran hat es geklemmt? Gibt es da so 2, 3 Punkte, von denen du sagst, also wenn ich es entscheiden müsste, wären es die 3?
Einmal, wir konnten unsere Positionen, unsere Politik, unsere Ideen nicht gut an den Mann, an den Wähler bringen. Wir hatten ein Kommunikationsproblem.
Der damalige Chef ist Chef einer Werbeagentur.
Genau, aber wir haben immer auf den Plakaten oder in der Kommunikation nach außen gesagt, was nicht so gut ist an anderen. Um Schwarz-Grün zu verhindern, FDP wählen. Das ist doch auch du sendest eine Negativbotschaft aus. Ich bin jetzt kein Chef der Marketingagentur, ich bin Wirtschaftswissenschaftler, der Grundkurs Marketing hatte, aber das Erste, was ich gelernt habe, war niemals negativ zu reden, weil dann fängst du das Framing ja schon negativ an.
Und ich bin total einverstanden mit dem, was du sagst, aber.
Genau, und wir sind ja, habe ich ja gesagt, die Liberalität ist ein optimistisches Bild, ein zukunftsorientiertes. Und das haben wir versäumt, an den Mann zu bringen, nicht an unseren Inhalten. Die Inhalte, daran haben wir auch als Jungliberale sehr stark mitgewirkt in den letzten Jahren, sind ja gute. Wir haben gute Konzepte, wir haben gute Ideen. Das habe ich auch viel Feedback auf den Märkten bekommen von den Wählern, die es gar nicht erwartet haben, dass wir so viele Inhalte haben. Und dann sich das mal berieseln lassen haben und dann, hätte ich gar nicht erwartet, ich überlege es mir mal. Aber das dann nicht kommuniziert zu bekommen in die Breite, ich glaube, das hat uns auch einmal das Genick gebrochen und wir haben halt einen sehr stark personenspezifischen Wahlkampf gemacht. Wenn man sich die Wahlergebnisse um den Raum Dresden anschaut, alle über 6%. Fährt man Richtung Osten, Görlitz-Zittau, siegten die Ergebnisse. Fährt man Richtung Plauen, siegten auch die Ergebnisse. In Chemnitz und Leipzig hat die Person nicht mehr stark gezogen. Und das ist halt schwierig bei einem Personenwahlkampf, dass man dann in den 2 anderen Großstädten nicht mehr bekannt ist. Und das hat, glaube ich, uns auch mitgeschadet. Und dann einmal noch das Ringen, wer wird stärkste Kraft in Sachsen? Das wurde ja von außen sehr oft berichtet. Von der überregionalen Presse.
Ihr seid faktisch nicht vorgekommen, ne?
Genau. Das ist ja aber auch verständlich, als außerparlamentarische Opposition 5 Jahre lang nicht vertreten zu sein.
Ja, aber davor wart ihr in der Regierung.
Ja, aber die Politik ist schnelllebig, 5 Jahre sind sehr viel. Und da wird man natürlich nicht zu jeder Talkshow eingeladen. Dass wir generell noch Sendezeit bekommen haben, war gut. Aber der Fokus richtet sich dann CDU oder AfD. Wer wird Sachsen schwarz oder blau.
Mhm. Gelb, für Gelb ist da wenig Platz.
Ne? Ja, auch für andere Parteien. Wenn man sich mal andere Ergebnisse anschaut, ist ja jeder abgeschmiert. Es hat sich sehr stark auf die Person Kretschmer fokussiert. Ja, okay, du bist wahrscheinlich jetzt mit den Grünen, aber die Ergebnisse der Grünen waren ja vergleichsweise zu den Umfrageergebnissen.
Naja, Moment, fairerweise muss man sagen, du hast vorhin die Referenz der FDP-Ergebnisse dieses Jahr mit der FDP, mit den FDP-Landtagswahlergebnissen das letzte Mal verglichen. Ja. Dieselbe Referenz müsste man dann auch den Grünen zugestehen.
Ja, die haben natürlich zu
und da haben sie sich verdoppelt.
Haben sie sich verdoppelt, das stimmt. Aber unsere Umfrageergebnisse lagen immer bei 5%. Wir haben die 4,7 gerissen, also die 5% nicht geschafft. Die Grünen lagen deutlich zweistellig in den Umfragewerten. Und meine also im letzten Podcast hat sie auch, ich habe den Namen vergessen.
Merle Spelleweg.
Genau, hat die Merle auch gesagt, sie sind ja auch in diesem Zweikampf zerrieben worden.
Ja. Ich kann schon verstehen, aber an der Stelle wollte ich einfach nur sagen, die Analyse ist nicht, da geht es für mich auseinander, ne?
Mhm. Natürlich, und das sind halt so drei Faktoren, wo ich sage, das war mit ausschlaggebend für unseren Nicht-Einzug. Aber daran muss man jetzt die nächsten 5 Jahre arbeiten.
Und wie organisiert sich jetzt die außerparlamentarische Opposition in der zweiten Legislatur? Was heißt das für euch? Ihr trefft euch hier im liberalen Haus als Julias und als FDP und bereitet das Feld vor. Ihr seid ja auch, habt ja auch auf dem, also der Landesvorstand der FDP ist neu gewählt worden. Holger Zastrow als langjähriger Vorsitzender und ist nicht mehr so. Aber du bist mit Philipp Hartewig und Judith Münch, die sogar stellvertretende Landesvorsitzende ist, seid ihr in den Landesvorstand gewählt worden. 3 Jungliberale. Wie könnt ihr dort Arbeit prägen? Wie kann ich mir das vorstellen? Und werdet ihr als Junge überhaupt gehört?
Ja, natürlich, sonst wären wir nicht reingewählt worden. Oder.
Naja, Feigenblätter gibt es auch überall.
Ach, ich würde das nicht uns als Feigenblatt sehen mit Judith Münch.
Ja, deswegen frage ich ja, genau.
Mit Judith Münch und Philipp Hartewig haben wir 2 Stellvertreter im Vorstand, die Verantwortung übernehmen, die auch anerkannt wurden. Beide Kandidaten, oder zumindest Philipp Hartewig, hatte keinen Gegenkandidaten und war der Angstgegner. Judith Münch hatte einen einzigen und auf den 3. Stellvertreterposten haben sich 6-7 Leute beworben. Mhm. Also sprich, man hat ja auch Respekt vor unseren Leuten, die wir reinschicken. Nicht, weil sie Jungliberale sind, sondern weil sie was geleistet haben für die Jungliberalen, aber auch für die FDP. Und wir haben als Julia die FDP im Wahlprogramm auch stark geprägt. Der ganze Abschnitt Hochschulpolitik kam von uns, Bildungspolitik war ein großer Teil von uns, Umwelt- und Klimaschutz war von uns. Das sind ja große Themen, die wir dort reingebracht haben.
Die auch aktuell dran sind für junge Menschen,
klar. Genau, die haben wir reingebracht in das Wahlprogramm, haben wir durchgefochten. Und jetzt heißt es natürlich, nach der erneuten Niederlage Verantwortung übernehmen, nicht nur programmatisch, sondern auch dann mit dem Gesicht nach außen, dieses Bild der Liberalität nach außen hin zu verkörpern zu können. Mhm. Und da haben wir einmal mit den beiden Stellvertretern und ich hoffe auch mit mir 3 würdige Vertreter, die dann die FDP in den nächsten 5 Jahren prägen können.
Mhm. Okay. Jetzt haben wir seit Ende Dezember eine Regierung in Sachsen. Wie schätzt du die politische Großwetterlage ein? Wird das Bündnis aus Schwarz-Grün-Rot ein Erfolgsmodell? Wird es halten? Wird es, was denkst du?
Ja, ob es halten wird oder nicht, vermag ich nicht einschätzen zu wollen. Ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich glaube, das ist auch sehr schwierig zu sagen, da jetzt in Konditionen, wir hatten das noch nie gehabt. Ich hoffe es auch für unseren Freistaat einfach, dass es klappt. Ich mache der Politik nicht nur für mich, sondern damit wir im Land was bewegen können, dass es dem Freistaat gut geht. Mhm. Und ich glaube, das haben auch alle anderen Parteien im Sinne auf ihre eine oder andere Art und Weise. Und einfach zum Wohle des Landes will ich, dass die Regierung hält. Mhm. Und ich glaube auch der, ich will jetzt nicht Angstgegner sagen, aber durch die wenigen Optionen gibt es ja keine Möglichkeit, dass es nicht hält. Mhm. Es muss halten. Aber wenn ich das schon mit dem Koalitionsvertrag anschaue, glaube ich, dass es hält, weil es ist wenig konkret. Mhm. Es hält ja nur nicht, wenn man konkret wird, wenn man sich auch mal reibt. Gerade mit einer sehr konservativen sächsischen CDU und sehr linken Parteien als Juniorpartner ist es doch sehr schwierig. Und sobald es dann an die konkrete politische Ausgestaltung geht, da wird es ja immer kritisch. Mhm. Wenn man sich den Koalitionsvertrag mal anschaut, sehe ich da wirklich wenig Zukunftsideen, die wir einfach als wichtig betrachten. Also es ist schön und gut, dass man viele Projekte anstoßen möchte, also Bekundungen. Man will das machen, man will hier Geld ausgeben, da mehr Geld rein, das ausbauen. Habe ich jetzt keinen einzigen Satz von Haushaltspolitikern. Also wie kann man Einsparungen treffen? Das ist für mich eine Frage der Generationengerechtigkeit, zu sagen, wir wollen haushaltspolitische Verantwortung übernehmen, auch für die jüngere Generation. Wir wollen keine Schulden aufbauen, dürfen wir auch nicht, oder darf die Regierung auch nicht, laut Verfassung.
Aber ist ja auch die Haltung der CDU immer noch.
Ja.
Auch wenn die SPD sagt, naja, wir können ja mal drüber nachdenken, ob es da nicht was braucht.
Mhm. Genau, aber im Koalitionsvertrag steht nirgendwo Einsparpotenzial. Man will immer wieder neue Projekte machen. Mhm. Das Regierungskabinett wird aufgebläht, die Ministerien werden aufgebläht. Das kostet ja alles Geld. Mhm. Da hätte ich gerne mal ein Wort dazu gehabt im Koalitionsvertrag, wo man das Geld herbekommen will. Und einfach nur zu sagen, naja, man hofft auf die nächsten Jahre von höheren Steuereinnahmen, ist mir zu wenig. Mhm. Gerade wenn man sich mal die gesamte wirtschaftliche Lage anschaut. Wir sind jetzt im 10. oder 11. Jahr der Hochkonjunktur in Deutschland. Mhm. Der Konjunkturzyklus sagt so 8 bis 9 Jahre vielleicht. Und danach geht es wieder bergab. Also irgendwann muss jetzt kein Crash kommen, aber zumindest
der Peak wird erreicht sein. Ja,
sollte
oder
erreicht
überschritten
sein. Also wenn man sich anschaut, letztes Jahr hat sich die Bundesregierung abgefeiert, dass das Wirtschaftswachstum um 0,1% höher ausgefallen ist als erwartet. Hat man gesagt, ja, wir haben die Krise überwunden. Mhm. Nee, die Krise wird noch kommen. Wir steuern halt global auf etwas. Wir haben Handelskriege, wir haben Anzeichen von Überproduktion. Mhm. Das sind ja ganz klassische wirtschaftswissenschaftliche Betrachtungen, mhm. die sagen, es wird uns nicht mehr so gut gehen, wirtschaftlich gesehen. Mhm. Das ist ganz normal. Mhm. Und da muss auch eine Landesregierung mit umgehen können. Sprich nicht in erwartbaren minder Steuereinnahmen zu sagen, wir geben mehr aus und sparen nirgendwo ein. Ich will jetzt nicht an den großen Eckpfeilern rumspannen, sondern einfach nur effizienter arbeiten. Und da fehlt mir etwas, um einfach auch für die jungen Menschen wieder Geld da zu haben, zukünftig, und dort die Haushaltsdisziplin zu bewahren. Und ich weiß nicht, wie lange die CDU das aushält.
Da bin ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite waren alle drei auch unter dem Druck, dass bestimmte Staatsausgaben deutlich erhöht werden müssen. Also die Frage nach Lehrerinnen und Lehrern, Kitas, Infrastrukturausbau, Breitbandausbau, Polizistinnen und Polizisten, innere Sicherheit, ne? Das waren alles große Themen. Das sind alles, das würde mich interessieren, ist das aus Julia-Sicht, aus jungliberalen Sicht etwas, was staatlich vorzuhalten ist oder nicht? Und dann muss das ja beim Zweifel, wenn die Bürgerinnen und Bürger sagen, und das war ja mehrheitlich das Votum in den vergangenen 3 Jahren im Freistaat, was ich so überblicke, da muss was passieren, das sind die großen Dinger, ja, da muss ich halt Geld ausgeben, ne?
Natürlich, das haben wir auch im Wahlkampf, sind wir auch so reingegangen. Wir stehen ja auch als Jungliberale für die Chancengerechtigkeit. Mhm. Das heißt, der Staat muss für Bildung sorgen, dass jeder die Möglichkeit hat, Bildung zu genießen. Er ist für die Sicherheit zuständig. Also,
dann sind da aber nicht viele Einsparpotenziale, ne? Dann muss man das woanders herholen.
Ja, also man kann effizienter arbeiten. Also ich kann jetzt zum Beispiel die Chemnitzer Sicht betrachten. Als Chemnitzer beobachte ich auch die Chemnitzer Kommunalpolitik sehr intensiv. Da hatten wir jetzt einen Fall vom Jugendamt. Aber hat die FDP-Fraktion eine Anfrage gestellt, wie viel bürokratischer Aufwand wird denn pro Fall für einen Jugendamtmitarbeiter verwendet? In Chemnitz hat ein Jugendamtmitarbeiter zwischen 65 und 80 Fälle pro Mitarbeiter und braucht pro Fall 55% für bürokratischen Aufwand. Haben gesagt, geht doch nicht. Haben wir weiter nachgefragt, was ist denn das genau? Naja, das ist ein Protokollpflicht,
Fallakten.
Haben gesagt, kann man das denn nicht digitalisieren, digitale Sprachprotokolle oder einfach mal eine digitale Akte zu haben, dass man sich mal untereinander austauscht zwischen Mitarbeitern oder auch zwischen Behörden. Und da hat der Bürgermeister gesagt, ne, da sehe ich 20% Einsparpotenzial der Arbeitszeit. Sehe ich, super, da brauchen wir jetzt nicht noch mehr Jugendamtmitarbeiter einstellen, sondern müssen sie einfach von der unnötigen Arbeit entlasten. So brauchen wir kein Geld mehr ausgeben, beziehungsweise können vielleicht auch Geld sparen, weil wir dann weniger Jugendamtmitarbeiter brauchen oder generell irgendwo anders was. Und das erwarte ich mir von einer Landesregierung, das auf großer Ebene zu machen. Wo sieht man Potenziale in der Verwaltung einzusparen? Einsparen heißt nicht Stellenkürzungen. Denn die Verwaltung hat auch das Problem des demografischen Wandels. Es wird jedes Jahr schwieriger, neue Leute einzustellen für die Verwaltung. Und da sehen wir einfach großes Potenzial, einfach durch die verstärkte Digitalisierung diese Stellen nicht neu besetzen zu müssen oder unbesetzt zu lassen, sondern das viel weiter zu verschlanken.
Okay. Für alle, die es interessiert, ihr könnt gerne in den Shownotes nochmal den Koalitionsvertrag angucken und als PDF Steuerung F oder beim Apple, ich glaube, Command F, und dann könnt ihr nach entsprechenden Schlagworten suchen. Schaut euch doch mal das Schlagwort Digitalisierung oder Finanzen oder Jugendarbeit an. Möglicherweise findet ihr da interessante Anregungen, die auch in den Kommentaren oder sonst wo diskutiert werden können. Haibu, ich komme jetzt zu einem Punkt, der stark reguliert ist. Da kommst du nicht raus. Wir spielen jetzt Entscheiden oder Leiden.
Sehr gerne.
Sehr gerne, sagt er sogar. So, das hier ist der Entscheiden- oder Leidenbeutel. Hier sind Entscheidungssituationen drin. Mal gucken. Ein paar sind, so wie diese hier, für dich vorbereitet. Hi, lieber die Choreo von Bollywood-Filmen während politischer Reden tanzen müssen oder alle Bollywood-Filme haben nur noch politischen Inhalt?
Klar, tanzen. Ich kann zwar nicht tanzen, aber das wäre mir lieber.
Okay, dankeschön. Du bist dran. Bitteschön.
So. Lieber jede Woche umziehen müssen oder nie wieder umziehen dürfen?
Jede Woche umziehen müssen. Das wäre mir lieber. Also das andere ist auch Stress, aber immer nur noch da, wo man ist. Ich weiß auch nie, ob das passt. Nee. Lieber nur noch Flaschenwasser von ethisch fragwürdigen Unternehmen trinken oder nur noch Kleidung aus Sweatshops in Bangladesch tragen?
Das Wasser.
Das Wasser.
Das Wasser, denn die Kleidung kommt auch oft aus Vietnam und ich kenne die Verhältnisse dort und das täte mir deutlich mehr leid.
Okay. Aber das mit dem Wasser ist ja auch ein Problem, ne? Was ist eigentlich die liberale Position zu Grundwasser?
Grundwasser ist Daseinsvorsorge. Das gehört nicht privatisiert.
Okay, fertig aus.
Ja, das ist Staatsaufgabe.
Ja.
Lieber 2 Monate im Gefängnis sitzen oder im Krankenhaus liegen?
Krankenhaus, sofort. 2 Monate. Ich glaube, das Essen ist in beiden Orten herausfordernd, aber im Gefängnis sitzen, aber im Krankenhaus liegt man auch noch rum. Ist beides unangenehm, aber ich würde das Krankenhaus nehmen. Da ist, glaube ich, Netflix leichter zu, oder irgendein Streaming-Kanal leichter zu kriegen. Haibu, letzte Frage für dich. Lieber auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen verzichten müssen?
Auf Social Media.
Wo bist du überall aktiv?
Facebook, Instagram, Twitter habe ich einen Account, aber wird selten gepflegt. Aber doch, lieber suche ich nach Sachen, um mich weiterzubilden, als mich von Katzenvideos abdecken zu lassen.
Okay, das war Entscheiden oder Leiden mit Hai. Entscheiden oder Leiden markiert immer so ein bisschen Ende der Sendung. Ich habe noch 3 Themen auf dem Zettel. Das eine Thema jetzt nach Silvester hoch diskutiert. Da gab es auch in dem anderen tollen Podcast über Sachsen, Sachsennaht. Am Konnewitzer Kreuz gab es eine unklare Lage zwischen Polizisten und Menschen, die dort gefeiert haben, aber dann auch wohl übergriffig geworden sind und. Da packe ich nochmal was in die Shownotes, die aktuelle Zusammenfassung. Aber daraufhin ist nochmal neu aufgeschrien worden, auch Linksextremismus ist ein Problem im Freistaat und wir müssen da unbedingt was machen. Und Gordian Meyer-Plath, der Verfassungsschutzpräsident im Freistaat des Landesverfassungsschutzes, hat gesagt, wir müssen also hier nochmal genau überlegen, ob wir nicht auch andere Formen der Überwachung brauchen. Und der Verfassungsschutz braucht mehr Überprüfungsrechte und muss mehr Zugriffe haben, Online-Durchsuchungen und so weiter war ein Thema. Ihr habt dort eine ziemlich deutliche Pressemitteilung veröffentlicht am 8.1., die packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und vor allen Dingen wirst du dort in dieser Pressemitteilung natürlich als Landesvorsitzender, als Vorsitzender auch zitiert und sagst, ja, Verfassungsschutz kann schon sein, aber so bitte nicht. Ist das wieder die Frage nach Regulierung oder nicht? Was ist eure Position? Wie sollten wir mit Extremismus und Extremismusabwehr im Freistaat umgehen?
Ja, das ist keine Frage von Regulierung oder nicht, das ist eine Frage von Bürgerrechten oder nicht. Der Eingriff in die Telekommunikation oder ist ja ein starker Eingriff in die Bürgerrechte der privaten Daten. Und was ja der Meyer-Plath gefordert hat, war ja deutlich mehr Befugnisse für die Quellen-TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung.
Das, sich auf Handys schalten und Messenger-Dienste mitlesen und so. Ne?
Genau, also bisher, also die neuen Messenger-Dienste sind ja alle übers Internet, nicht mehr über das Festnetz oder Mobilfunkmasten, sondern werden ja schon verschlüsselt auf dem Handy und der Verfassungsschutz möchte da einfach wahrscheinlich deutlich mehr, schon viel eher zugreifen können, bevor es verschlüsselt wird. Heißt, Zugriff vorab auf die Endgeräte der Nutzer.
Auf dem Smartphone muss irgendwas installiert werden, genau,
um
reinzukommen. Ja.
Um vor der Verschlüsselung dort an die Informationen zu kommen. Das sehen wir als sehr, sehr starken Einschnitt und für unverhältnismäßig. Wir akzeptieren oder wir befürworten ja die Extremismusabwehr, sei es links, rechts oder islamistischer oder religiös fanatischer Extremismus. Dafür ist der Geheimdienst da, um davor zu das aufzuklären und zu vermeiden. Aber ich finde das einfach ein viel zu überzogenes Mittel, weil das ist, du bist als Bürger dann nicht mehr davon befreit, zu sagen, ja, ich werde nicht vom Staat abgehört. Das führt ja auch dazu, dass du dann nicht mehr frei vielleicht mehr deiner Mutter schreiben kannst oder nicht mal hast einen Artikel gelesen und kannst dann nicht mehr rumragen deinem Freund gegenüber, wie kacke jetzt die politische Entscheidung war, weil du glaubst, naja, wenn ich das jetzt schreibe, dann weiß das der da oben.
Wird es mitgelesen werden.
Genau, und da haben wir ja diese George Orwell-Zustände, dass man nicht mehr als freier Bürger, als freier mündiger Bürger das sagen kann, was man möchte. Und da sehen wir halt große Einstellungen. Da müssen wir auch als Liberale, als Bürgerrechtspartei immer klare Kante beziehen.
Mhm. Also prinzipiell natürlich wird keine politische Partei sagen, wir wollen nichts gegen Extremismus tun, aber ihr sagt mit Augenmaß und entweder regulieren, was zu regulieren ist, aber Bürgerrechte sind von Einschränkungen freizuhalten.
Genau, und das, die brisante Sache beim Geheimdienst ist ja, es hat keine direkte Kontrolle, was der Geheimdienst macht, weil er operiert ja im Geheim. Wenn die Polizei hat ja die Aufgabe der Gefahrenabwehr.
Mhm.
Da gibt es ja bürgerrechtseinschneidende Mittel, die gerechtfertigt sind.
Und die aber auch überprüfbar sind.
Genau, zum Beispiel durch richterliche Vorbehalte. Dass man als Bürger vertrauen kann, da hat jemand, eine unabhängige Instanz, darüber geschaut und entschieden, ob es verhältnismäßig ist oder nicht. Geheimdienst kannst du es nicht wissen.
Mhm.
Wer hat denn da die Kontrolle?
Mhm.
Du hast halt keine Gewalt als Volk. Als
Wer überwacht die Wächter? Ne?
Genau.
Ist dann die Frage, ja. Okay.
Das sehen wir halt sehr, sehr kritisch an.
Okay. Zweites Thema, ich drücke ein bisschen auf die Tube, es tut mir leid. Heute, wir beide sind hineingeraten, Landschaftsverbindung. Große Bauernproteste heute in Dresden. Seit 5 Uhr heute früh haben Trecker und Milchtransporter und so weiter die Straßen der Stadt und die Brücken der Stadt blockiert, um darauf hinzuweisen, dass die Agrarbetriebe auskömmlicher ausgestattet werden müssen, andere Fördermittelbedingungen brauchen, dass Essen Geld kostet und zwar so bezahlt werden muss, dass die Menschen, die Lebensmittel produzieren, Butter, Brot und Bier, das machen wir, die Menschen dann auch davon leben können. Das Verhältnis von Stadt und Land in Sachsen ist ein Riesenthema. Der Umgang mit den ländlichen Räumen ist ein Riesenthema. Wie ist da die Position der Liberalen, der Julias dazu? Wie kann man damit umgehen? So ganz grob, ne? Ist ein Riesenballon, ich weiß, aber was würdest du sagen, ist da zu tun?
Also wir setzen uns ganz stark für die Förderung des ländlichen Raumes ein, aber für die differenzierte Förderung. Ländlicher Raum ist ja nicht gleich ländlicher Raum, du hast Vororte von Städten, also Pörner ist jetzt kein ländlicher Raum, ist aber auch schon sehr ländlich geprägt teilweise, oder Heidenau, haben aber andere Probleme als zum Beispiel Oberlausitz, die halt von Dresden oder von anderen nächstgrößeren Stadt sehr weit entfernt sind. Und da müssen wir halt schauen, dass da Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass dort Neuansiedlungen stattfinden. Es gibt eine Strategie für die Vororte, Speckmantel, dass da junge Familien günstig Bauland erwerben können, um da den Wohnungsdruck auf die Innenstädte zu verringern. Günstiger Wohnraum geht zum Umland, du kannst dort dann locker dein Haus bauen oder deine Wohnung haben, dass man da einfach vermehrt Konzepte hat, dass man den ländlichen Raum besser anschließt an die digitale Infrastruktur und auch an die allgemeine Infrastruktur. Dass man auch weg schnell von der Stadt ins Land oder andersrum hinkommt, dass man vielleicht in der Stadt arbeitet, im Land lebt und das nicht 2 Stunden auf der Autobahn oder auf der Landstraße verbringen muss. Dass junge Menschen nicht in die Städte ziehen müssen, weil dort ihre Ausbildung ist. Am besten dort, weil es das gleiche Unternehmen dort ist, der den Ausbildungsplatz anbietet und die Berufsschule gut angeboten ist an den ÖPNV.
Mhm.
Das wünschen wir uns für den ländlichen Raum und sehen auch sehr viel Potenzial.
Okay. Letzter Anstrich für heute. Deine Top 3, um Sachsen aus liberaler Sicht besser nach vorne zu bringen. Hat jetzt vielleicht schon mit dem ländlichen Raum zu tun gehabt. Entschuldigung, ich wollte nicht. Warst genau. Schon soweit.
Ja. Also es ist wieder wiederholen. Also wir sind ganz klar, wir wollen die beste Bildung für Sachsen. Also dass jeder durch Leistungswillen, durch den Bildungsaufstieg das erreichen kann, was er möchte. Das heißt, Bildung sollte für jeden gut zugänglich sein. Also bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Infrastruktur, dass man mehr Lehrer hat oder auch innovative Lehrpläne. Also ich habe im Wahlkampf auch sehr oft propagiert, was YouTube kann, wieso kann das die Regierung nicht? Also ich habe mir damals mein Abi mit unterstützt, indem ich mal Tutorials nochmal angeschaut habe. Jeder schaut sich Tutorials an, um vielleicht irgendwas ranzuhämmern oder nochmal den Stoff durchzugehen. Das kann auch der Staat anbieten. So hast du das Problem des Lehrermangels etwas gemildert. dass man sagt, wir haben jetzt einen Lehrermangel, wir haben Unterrichtsausfall, aber die Schüler können trotzdem an die Informationen rankommen, ordentlich aufbereitet und sowas wünsche ich mir für den Freistaat, weil Lehrer ausbilden dauert. Also jeder ist jetzt dafür, Lehrer auszubilden. Da sehe ich auch die Landesregierung positiv gegenüber, stehe ich der Landesregierung positiv gegenüber, dass sie es macht, aber die Lehrer sind in den nächsten 5 Jahren noch nicht da. Mhm. Die brauchen alle eine Zeit lang. Aber wir können jetzt nicht sagen, Edgy Badge, dein Abschluss ist jetzt kacke, weil die nächsten Lehrer kommen halt erst in 5 Jahren, sondern wir müssen jetzt was machen. So eine digitale Lernplattform einzurichten ist, glaube ich, gut machbar in einer recht kurzen Zeit. Denn ich glaube, wir haben gute Schauspieler im Land oder auch gute Lehrer, die das vielleicht vorführen können. Das nächste ist wirtschaftliche Struktur. Wir müssen wirtschaftliche Unternehmen hier deutlich besser fördern, Rahmenbedingungen schaffen, dass die jungen Menschen auch vor allem hier in Sachsen bleiben, dass sie nicht nach Berlin, in die Großstädte oder in die anderen Metropolen außerhalb von Sachsen ziehen müssen, um Arbeit zu finden, sondern wir müssen den Wirtschaftsstandort Sachsen viel besser ausgestalten. Mhm. Das nächste ist
Dritter und letzter.
Genau. Kommunen müssen finanziell besser ausstatten. Politik wird von auf der Bundesebene gemacht, aber wird in der Stadt erfahren. Mhm. Es kann nicht sein, dass wir Millionen Überschüsse im Bund haben, ob die Kommunen über die Schließung des Freibades entscheiden müssen, weil sie kein Geld mehr haben. Mhm. Und da sehe ich auch das Land in der Pflicht, dort deutlich mehr finanzielle Mittel und Förderprogramme aufzuerlegen, dass die Kommunen besser ausgestattet werden, um das Leben attraktiv gestalten zu können.
Okay, das waren die Top 3. Vielen Dank. Ich bin gespannt, wie sich das gestalten lässt. Also einen digitalen Lehrer-Channel für den Fall von Unterrichtsausfall. Das ist eine interessante Idee. Tolle Anregung. Herzlichen Dank, Hai Bui, Vorsitzender der Julias in Sachsen, für das Gespräch. Was passiert heute noch?
Ja, Feierabend.
Feierabend. Wie sieht er aus?
Ja, ich gehe jetzt schön was essen mit der Freundin und dann gehe ich mal.
Schauen, ne?
Ja,
Freitagabend, schauen, was sich so ergibt.
Ja, Freunde treffen, was man so halt macht als junger Mensch.
Herrlich, herrlich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die 41. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, habt Dank fürs Zuhören. Ich habe eine gute Nachricht. Die Landpartie wird weitergehen. Es gibt vereinbarte, angefragte und geplante Gespräche im ländlichen Raum. Über den haben wir ja gerade geredet. Es gibt weiterhin Gespräche mit Politikerinnen und Politikern. Politikerinnen und Politikern. Bleibt gespannt, was noch kommen wird. Ich freue mich über eure Meldungen, über eure Nachrichten, über Vorschläge für Gäste, mit denen ich mal reden sollte. Erinnert euch, das geht sehr gut bei uns. Naja, und dann war's das. Die 41. Folge kommt gut in dieses Wochenende. Die nächste Folge, die 42. Folge, ist bereits in Vorbereitung und kommt auch dann bald an der Stelle. Empfehlt uns gerne, empfehlt die Sächsischen Verhältnisse gerne weiter. Bitte lasst eine Bewertung da. Bei Spotify geht das nicht, aber bei iTunes und in allen anderen Podcast-Playern kann man Sternchen oder andere Sachen vergeben. Empfehlt die Sächsischen Verhältnisse an Freunde. Habt Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Gespräch. Kommt gut nach Hause.
Für einen Podcast, der unterwegs gehört wird. Kommt gut nach Hause. Tschüss.